Wenn man da die Automotive-Industrie anguckt, kann das auch nur zitieren. Also wenn praktisch wir noch an den Detailplänen sind und Projektmanagement-Tools und was muss im Teilprojekt 1, 2, 3 in 6 Monaten, 12 Monaten, 16 Monaten sein, dann haben die Chinesen schon den ersten Prototyp fertig und probieren das halt mal aus.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo und mein Name ist Peter Drage. Herzlich willkommen und Servus, Thorsten.
Hallo Peter, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Ich sehe dein Rad im Hintergrund und bin sehr glücklich, dass ich das Radl noch nicht brauche, sondern nach wie vor das Snowboard, weil bei mir geht's in 3 Tagen nach Kanada. Ich hoffe auf guten Schnee.
Und ich hoffe, ich hatte bis gerade gehofft, dass du es gar nicht ansprichst, weil du unsere Freundschaft auf eine ganz harte Probe stellst. Die Tatsache, dass ich arbeiten muss und du nach Kanada fliegst, finde ich unerträglich. Aber nun gut, ich versuche es dir zu gönnen.
Thorsten, was machen wir heute?
Was machen wir heute? Wir reden über etwas, über das wir eigentlich immer reden, wenn wir irgendwie so in unserer technischen Bubble uns treffen. Und mir ist das tatsächlich vor 2 Wochen wieder passiert. Da war ich in Bregenz auf einer Konferenz. Bregenz übrigens super schön. So auch aus Österreich heraus ist man, habe ich festgestellt, ich bin viel häufiger in Wien, ich bin viel häufiger in Graz als in Bregenz. Ich kann es aber jedem empfehlen. Das ist eine tolle Lage. Da soll es aber gar nicht drum gehen, sondern ein bisschen um die Konferenz. Und es hat dort direkt beim ersten Panel keine 5 Minuten gedauert. Und ohne Ankündigung war das Thema China in aller Munde. Also es waren Unternehmer, Unternehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum, häufig aus technischen Branchen, aus dem Maschinenbau. Und egal, welches das drüberliegende Thema ist, wir kommen an China irgendwie nicht vorbei. Es zieht sich jetzt so seit 2 Jahren eigentlich durch jede Konferenz, durch jedes Geschäftsmeeting, egal in welchem Rahmen man ist, darüber redet man ständig. Und auch wir hatten das ja hier im Podcast schon mal. Also China verfolgt uns ja auch im Podcast. Ich erinnere mich an die Aufnahme mit dem Jan Marek, AVL. Wie geht's eigentlich China? Wie geht's Automobilindustrie etc.? Ich glaube, aus deiner Sicht genauso, oder Peter?
Ja, Automobilindustrie kommen wir an China nicht vorbei. Und speziell in den letzten, ich sage mal, 10 Jahren hat sich das Bild ja massiv gewandelt. Aber genau über das wollen wir ja auch heute sprechen und finde ich sehr cool, dass wir heute einen Gast bei uns haben, der zum Thema China sehr viel sagen kann. Thorsten, hilf uns, wer ist heute bei uns?
Genau, also wir werden natürlich versuchen, nicht allzu sehr in die Technik abzudriften, sondern wollen das natürlich auch von Leadership-Seite beleuchten. Aber wir haben tatsächlich jemanden eingeladen, der besonders aussagefähig ist, der nämlich beide Welten gut kennt, die europäische Maschinenbau. Und die chinesische Welt. Wir haben den Marc Heller bei uns, Geschäftsführer, General Manager bei Zeller und Gmelin, einem deutschen Unternehmen, aber er Geschäftsführer in Suzhou für die chinesische Niederlassung. Marc, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo Thorsten, hallo Peter. Freut mich wahnsinnig, dass ich in eurem Podcast dabei sein darf. Super.
Servus Marc, grüß dich. Freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und es ist wieder so ein Niau. Ja, es ist wieder ein bisschen ein Spagat, denn Marc sitzt tatsächlich gerade in China, hat den Arbeitstag hinter sich. Ja, Peter und ich haben ihn noch vor uns. Wir haben, ich glaube, 6 Stunden Zeitdifferenz derzeit. Oder 7?
Winterzeit 7, genau.
Ja, Winterzeit 7. Marc, wir kennen uns lang. Ich könnte jetzt ein bisschen was über dich erzählen, aber viel spannender ist, wenn du das tust. Also sei so lieb, stell dich mal vor, wer bist du, was hast du gemacht, wo bist du gerade?
Gerne. Also Marc Heller, ich befinde mich momentan in Suzhou. Suzhou im Osten von China, nicht weit weg von Shanghai. Wer in unserer Branche ist und sich auch im Maschinenbau oder Powertrain bewegt, der kennt Suzhou. Das ist der Industriehub für Fertigung etc. Genau, ich bin hier beruflich unterwegs und deswegen habe ich mich auch hier wieder angesiedelt. Wer bin ich? Ich habe mich schon frühzeitig während dem Studium dafür entschieden, also Maschinenbau. Ich habe Maschinenbau studiert an der RWTH Aachen und dort schon sehr früh in Richtung Powertrain, also Verbrennungskraftmaschinen, Kraftfahrwesen. Und was ich vielleicht etwas anders gemacht habe wie andere Absolventen oder Studenten in RWTH Aachen, gar nicht so sehr den Automotive-Fokus, sondern sehr früh auch durch Leute, die ich damals kannte und die mich damals schon sehr stark beeinflusst haben, in den Bereich Großmotoren, also großen Powertrain. Und nach dem Studium konnte ich gleich im guten Mittelstand im Schwarzwald bei der Firma Heinzmann anfangen. Als junger Ingenieur hatte unglaublich viel Freiheiten und konnte mich da fast austoben im Thema Einspritztechnik und Regelungstechnik für eben industrielle Motoren, große Motoren. Und was eben auch schon ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis war, auch schon während dem Studium, dass ich da auch schon ein Auslandssemester gemacht habe, eben in Peking, in China. Und das hat mich eigentlich ziemlich beeinflusst, auch im Fokus und auch, wo ich berufliche Zukunft sehe. Also immer irgendwo mit dem Asien-Hintergrund. Da war es eigentlich ziemlich klar, dass das immer mehr auch mich hinzieht. Und wenn du da weitermachen willst und beruflich dich weiterentwickeln willst, dann musst du irgendwie mit Asien zusammenarbeiten oder früher oder später auch dort Zeit verbringen. Ich bin dann gewechselt in von einer familiengeführten Unternehmen, Mittelständler, eben auch in der mehr Konzernstruktur, eine Tochterunternehmen von MTU Friedrichshafen, die L'Orange damals, auch ein Spezialist für Einspritztechnik. Also und die Aufgabe für mich war, dass ich das erste Produktionswerk für die L'Orange außerhalb Deutschlands aufbauen sollte. Und bin dann Ende 2012 mit zwei Koffern ins Flugzeug gestiegen Richtung Shanghai und habe dann da angefangen. Das war wirklich einschneidendes Erlebnis. Und bis 2020 war ich dann eben für die L'Orange und später eben auch für die Woodward L'Orange in China und habe später auch das ganze APAC Sales übernommen als General Manager. Und also nicht nur China gemanagt, sondern es geht ja heute auch um Führung und Leadership. Auch diese total verschiedenen Regionen, also China zum einen, Japan, Südkorea und Indien. Und das war natürlich eine super spannende Sache. Dann für viele, und vielleicht kommen wir später auch noch dazu, Covid. Und mit Covid hat sich da echt eine Welt zusammengebrochen und diese Freiheit und dieses Grundbedürfnis für so ein Expat oder Auslandsaufenthalt ist total weggebrochen. Also da hat ja jeder seine Covid-Story zu erzählen. Und für mich war es dann eben so, ich war außerhalb Chinas, gerade zu der kritischen Zeit und konnte einfach nicht mehr zurück. Also ich bin irgendwo gestrandet und musste dann meine Zukunft in Europa suchen und bin dann in der Schweiz fündig geworden, auch durch mein Netzwerk, habe dort dann weitergearbeitet. Bin dann 2023 kontaktiert worden von Zeller und Melin und war sehr überrascht, dass man mich da gefunden hat und es die Frage gab, ob ich nicht Interesse hätte, für Zeller und Melin wieder nach China zu kommen und dort die Firma zu führen als Geschäftsführer. Sicherlich auch mit dem Hintergrund, dass es die sehr mir bekannte Umgebung war. Es ging wieder zurück nach Suzhou. Und ich da jetzt seit genau 2 Jahren jetzt, seit März 2024 wieder in Suzhou bin und hier die Geschicke der Firma Zeller und Melin, eine Schmierstoff-, Prozesschemie- und Druckfarbenindustrie leiten darf. Sehr, sehr spannend und habe hier sehr viel Gestaltungsfreiraum, um hier auch die Firma voranzubringen und hier Wachstum zu erzeugen. Das ist so kurz der Werdegang des Mark Hellers mit immer wieder zurück nach China, magnetisch.
Wow, sehr spannend und sehr beeindruckend. Vielen Dank für die Zusammenfassung, Marc. Ich habe dich gestern auf LinkedIn ein bisschen gestalkt, könnte man sagen. Ist ja sehr spannend, weil man eigentlich auf alle Lebensläufe da sehr, sehr rasch zugreifen kann. Das war schon sehr interessant zu sehen. Ich höre jetzt raus, dass für dich China immer ein gewisses Ziel war, dort auch zu sein. Und du hast einen Großteil deiner oder einen guten Teil deiner Karriere auch dort verbracht. Was mich dann immer interessiert ist, wie viel von dieser Karriere war für dich geplant? Wie viel hat sich ergeben? Du hast das jetzt schon angemerkt. Du bist das eine oder andere Mal gefragt worden und hast da dann offensichtlich auch zugegriffen. Wie siehst du das?
Ja, in der Tat. Also ich sage jetzt mal, Asien Affinität war von früh an da. Also ich habe auch 25% meiner Gene mindestens sind irgendwo asiatisch. Der zweite Vorname ist Tran oder Chen. Das hat vietnamesischen Ursprung. Und deswegen, also mein Großvater väterlicherseits kam aus Vietnam und daher schon immer so etwas auch ein Interesse an dem Kontinent, an der Kultur, an dem Fernen. Habe dann auch schon während dem Studium die Chance gesehen. Es war ein neues Programm hier von RWTH und damals der Universität in Beijing, die Tsinghua, die sehr gutes Renommee hat, auch im Engineering-Bereich und gerade im technischen Bereich, hier so ein Austauschsemester zu machen. Und da habe ich gedacht, ah, das musst du machen. Und für mich war im Studium sowieso immer klar, ich muss raus. Und also Praktikum in Deutschland oder so, ja, Praktikum raus nach England, Austauschstudium, Chance ergreifen in Peking. Und das hat mich dann schon sehr geprägt. Und ich habe es gar nicht so gesteuert oder geplant gehabt, sondern das war so eine natürliche Entwicklung und natürlich durch die ganzen Randbedingungen mit beruflichen Themen, mit eben dem Thema Großmotor, wo Asienbezug einfach eine ideale Verbindung war, so hat es mich immer doch hier hingezogen. Und letztendlich war China auch immer, ich würde fast sagen, ein Anker, also in der Karriere. Also hier, wenn ich hier wieder war, dann ist es es ist gut. China war immer gut zu mir. Also sowohl mich in der Entfaltung, im Beruflichen, mich zu öffnen, mich zu in verschiedene neue Lebenssituationen durchzukämpfen, tolle, unglaubliche Projekte betreuen zu dürfen und hier was zu schaffen. Und das ist eigentlich eine Idealkombination für meine Persönlichkeit und auch das, was ich beruflich möchte, ja. Also Neues schaffen und hier strategisch unterwegs zu sein.
Was ich ja ganz spannend finde, wenn du das so beschreibst, ist, dass es eine ganz lange Verbindung schon gibt tatsächlich zwischen dem deutschsprachigen Raum und China, also auch auf universitärer Seite. Ich weiß, als ich noch vor 20 Jahren an der Hochschule in Aachen als Assistent gearbeitet habe, da waren so die ersten ausländischen Studenten Inder und Chinesen. Und da hat es eben diese Kooperation gegeben. Und ich glaube, vor wenigen Tagen hat die AVL ein Jubiläum gefeiert der Kooperation mit einer chinesischen Universität. Und auch der Herr List Senior, der Firmengründer, hat ja vor vielen, vielen Jahren schon an der Universität in China gelehrt. Also irgendwie scheint es da interessanterweise eine lange Verbindung zu geben. Was uns natürlich hier, also wir können jetzt genau diese Diskussion führen, die wir auf all diesen Konferenzen grundsätzlich erleben, die ich eingangs so angesprochen habe. So, wo sind die Unterschiede? Was kann man denn von denen lernen? Warum sind die denn so schnell und sonst was? Wir möchten aber schon so ein bisschen jetzt mal in dieses Thema, wie funktionieren denn Unternehmen von innen, eintauchen, weil man das halt eben häufig nicht sieht. Also wir sehen ja die Auswirkungen, ne? Wir sehen die Technologien, wir sehen einen Druck auf einem Markt, auf dem globalen Markt, aber ganz selten schauen wir eigentlich so hinter die Fassaden. Und da bietest du jetzt uns die einmalige Chance, da ja mal reinzuschauen. Und vielleicht versuchen wir es mal so auf hoher Flugebene. Wo sind denn die großen Unterschiede, wenn ich an Führung denke? Also du hast Unternehmen in Europa geführt, an UT99, du hast Unternehmen in China geführt, auch immer europäische Unternehmen mit einer Niederlassung, ist ja auch nochmal was Spezielles. Also die ticken ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders als der klassische chinesische Staatskonzern. Trotzdem bist du ja da im Kulturraum. Wo sind die großen Unterschiede in der Führung? Was wird in China erwartet? Was ist signifikant anders? Was darfst du dort tun? Was musst du dort tun? Was im Schwäbischen, was im Schwarzwald undenkbar wäre? Hol uns mal ab, was sind so die ganz großen Dinge, die unterschiedlich sind?
Ui, das, also ich sehe es so, für mich persönlich, aus meiner Perspektive sehe ich so drei verschiedene Perioden in meinem in der Führung, also so wie ich das sehe. Es gibt und tatsächlich auch wieder vor Covid und nach Covid. Die Zeit vor Covid mit einem Team, das ich von Grund auf selbst aufgebaut habe. Ich hangel mich jetzt auch vielleicht so ein bisschen an den Generations an. Also ganz spannend finde ich in China die verschiedenen Generationen, so wie wir das auch nennen, also die Boomer, die Gen X, Millennials und die Gen Z. Und die Boomer waren damals, wie ich angefangen habe vor über 20 Jahren, eben damals so in den Entscheiderrollen, die stark hierarchischen Leader auch in den Staatsunternehmen, weil Thorsten, viele unserer Kunden damals waren einfach Staatsunternehmen oder sind Staatsunternehmen, ganz, ganz stark geprägt. Und aus diesen Firmen sind ja viele Leute auch aus diesen Firmen dann gewechselt in europäische oder in deutsche oder in österreichische Unternehmen und haben dort dann angeworben und angeheuert. Und das war so hauptsächlich so die Gen X, unglaublich fleißige Mitarbeiter, wirklich von Grund auf auch mit aufbauen wollten, sehr unglaublich zuverlässig, loyal, die chinesische Gen X, aber die ganz stark auch eben Führung verlangt haben. Und das war für mich, also aus meinem Naturell heraus, war ich sicherlich auch der Kulturschock für die, weil ich eben der sehr teamorientierte und konsensorientierte Leiter war oder Leader war. Und da geschaut habe, dass ich jeden abhole, dass ich Entscheidungen diskutiere, dass ich auch eingeführt habe, ja, ein gewisses Management-Team, wo wir Entscheidungen gemeinsam besprechen und auch bevor wir sie aussprechen, dass ich auch nochmal spiegeln kann, was ich da im Kopf vorhabe. Das war für die neu, aber sie fanden es unglaublich spannend und inspirierend. Und sie waren sehr neugierig darauf. Und das war so in den ersten 2-3 Jahren, dass diese Entwicklung von also wirklich reinen hierarchischen Bedürfnissen und halt auch, ich kann den nächsten Schritt nur gehen, wenn du mir genau sagst, was ich jetzt machen soll und wo die Richtung hingeht. Und da fand ich das wunderbar, wie die diese Talente gelernt haben, selbst ihre Gedanken, die sind ja hochintelligent und die wussten auch im Prinzip, wo es hingeht. Also ich war ja auch anfangs wirklich der doofe Westler, der überhaupt keine Ahnung hatte und da auch kulturell wahrscheinlich viele Fehler gemacht hat und die mich dann so ein bisschen in die richtige Bahn geboxt haben. Aber die dann so im Dialog und im Zusammensein, also wir beide Seiten gelernt haben, hier das Optimale herauszuholen. Also in einem mehr westliche Stil reinzugehen mit, dass man Entscheidungen gemeinsam diskutiert oder zumindest aufzeigt und dass da nicht ein Top-Boss, also auch dieses Wort Boss da ist, der genau vorgibt, was jetzt zu tun ist und egal, hat es Sinn oder nicht Sinn, ich habe zu folgen und der Weg muss gegangen werden. Und im weiteren Verlauf, wie wir dann auch eben neue Stellen besetzt haben, verschiedene Stellen, also im Administrativen, wo dann auch viele Jüngere dazu kamen, also Jüngere, die auch eben frisch von der Uni kamen oder vielleicht die ersten 2-3 Jahre irgendwo in der Firma verbracht haben. Und das waren dann typischerweise die Gen Y, also die Millennials. Und die vor Covid unglaublich, also Blut, also die hatten Blut geleckt, die wollten Erfolg haben, die goldene Ära, die das Unternehmen so richtig hochgezogen haben, super motiviert. Das war eben so meine erste Periode, die ich Leadership kennengelernt habe in China. Also wirklich auch etwas, das Privileg zu haben, von fast Grund auf aufzubauen, mir ein Team zusammenzustellen und auch Verbindungen sind, die bis heute noch stabil sind, auch wenn wir in andere Wege gegangen sind, andere Firmen sind. Und dann eben Covid. Die richtige erste Geschäftsführerrolle hatte ich dann eben zu Covid. Und das war halt also total komisch, ne? Also ich bin da praktisch in Europa angekommen, habe die neue Stelle akzeptiert und habe dort angefangen und war da ja erstmal in einer Extremsituation für alle. Also totalen Kulturwechsel, also hier Führungs- und Leadership zu zeigen, mich da zu etablieren in einer neuen Firma und eben auch eben in einer anderen Kultur und dann eben auch noch in so einer Extremsituation war schon sehr speziell. Es war auch so, in China davor, das Team war sehr jung, also da war ich eigentlich so mit der Älteste oder von den zwei, drei, der Ältesten und das Durchschnittsalter deutlich jünger. In Europa dann das Durchschnittsalter deutlich höher. Und da sieht man auch schon, dass es ganz andere Ansätze sind und vielleicht auch, wenn zum Beispiel ein Produkt sehr etabliert ist, ist sehr erfolgreich am Markt irgendwo, dass Mitarbeiter teils eben diesen Komfort haben und vielleicht auch aus der Komfortzone nicht raus wollen oder sagen einfach, dass das funktioniert, dass das Konzept funktioniert, never change a winning team oder Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also wenn wir was Neues machen wollten in China, Feuer und Flamme, super motiviert und in Europa, in der Dachregion, sage ich jetzt mal, musst du erstmal überzeugen. Du musst erstmal auch sehr, sehr viel mehr sprechen, sehr, sehr viel mehr die Vertrauensbasis da haben, auch deine Kompetenz und dass du also da Autorität genug hast, das durchzubringen. Total anders, ganz klar, total anders.
Marc, ich würde da jetzt einfach gerne kurz einhaken, weil mir genau das Thema so brennend interessiert. Leadership, Arbeitskultur und dann quasi das Ergebnis aus dem Ganzen auch heraus. Ich habe letztens im Radio einen ganz kurzen Bericht gehört, in dem gesagt worden ist, China hat heuer zum allerersten Mal ein Ziel für das Wirtschaftswachstum unter 5%. China wächst ja meines Wissens nach mit circa 6% im Schnitt in den letzten 10 Jahren. Das bedeutet im Wesentlichen eine Verdoppelung der Wirtschaft in 10 Jahren, wohingegen wir in Europa, Deutschland, Österreich irgendwo bei 1% plus minus herum krebsen, Österreich speziell in den letzten Jahren eher bei 0. Und mir würde jetzt wirklich interessieren, inwieweit das mit in China mit der Arbeitsmoral zu tun hat. Und da würde ich gerne eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe vor 2 Jahren für eine italienische Firma eine Standortgründung in Österreich koordinieren dürfen und da auch den Teamaufbau gemacht. Wir haben, glaube ich, 10 Stellen ausgeschrieben. Und ich habe sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen, mehr als 100. Und es war ganz spannend, in ganz vielen Gesprächen, sowohl mit Studienabgängern als auch schon mit Leuten, die im Berufsleben stehen, die wollten alle nicht Vollzeit arbeiten. Da waren so 20 Stunden, 30 Stunden, das war so das, was man sich gut vorstellen kann. Auf der anderen Seite hört man in China ja 996 von 9 bis 21 Uhr, 6 Tage in der Woche. Und für mich stellt sich da jetzt irgendwo die Frage, inwieweit ist die Tatsache, dass sich China zweifelsohne auf der Überholspur befindet im Bereich Wirtschaftswachstum, wie viel hat das mit dieser Arbeitskultur, mit Leadership zu tun? Wie viel vielleicht auch mit einfach genereller Leistungsbereitschaft oder mit politischen Vorgaben?
Ja, also es wird natürlich sehr viel von Top-Down runtergebrochen und es gibt diese berühmten 5-Jahrespläne von Peking. Wir haben jetzt gerade letzte Woche die Nationalversammlung gehabt. Der neueste 5-Jahresplan, der 15., wurde beschlossen und die Partei oder die Regierung, die Führung gibt da ganz klar Richtlinien. Und also kurz zusammengefasst ist, China hat ja eine sehr, sehr starke Orientierung Richtung Unabhängigkeit. Das heißt, in Kerntechnologien von Westen unabhängig zu sein, daran orientieren sich eben heruntergebrochen die Staatskonzerne, großen privaten Unternehmen, die aber auch stark staatlich unter staatlicher Kontrolle sind, kleine private Firmen. Und daraus ergibt sich einfach die Stoßrichtung. Und wenn zum Beispiel jetzt China sagt, wir müssen mit den Semiconductors, wir müssen mit AI, wir müssen mit Robotik eigenständig und vorantreten, dann dann gehen hier Unternehmer, Gründer, Firmen in diese Richtung, also weil es eben gewünscht oder vorgegeben ist von Peking und dann zum Beispiel eine Provinz eben auch sagt, hört mal, ihr seid ja Technologieunternehmen und in meinem Verwaltungsbezirk möchte ich, dass du neben deinem traditionellen Geschäft eben jetzt auch umswitcht auf neue Technologien, ja, damit ich das irgendwo auch in meinen KPI, also diese Politik hier in China ist auch sehr stark KPI getrieben, Key Performance Indicator, die die Politiker hier erfüllen müssen. Du hast 996 angesprochen, also Zhuozhou Liu auf Chinesisch. Das ist also von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeiten und das 6 Tage die Woche. Im indirekten Worker-Bereich gibt es einen neuen Begriff jetzt oder seit ein paar Monaten wahrscheinlich. Und das ist Ling Ling Qi, also 007. Also wirklich rund um die Uhr, 7 Tage die Woche zumindest erreichbar sein und eigentlich immer für Kunden, immer, also auch weltweit erreichbar zu sein. Das ist halt nicht nur eben, ist halt diese Dual Circle Economy, also sprich, China wird der Export-Tornado. Sie versuchen mit Produkten die Welt zu schwemmen und dann eben aber auch rund um die Uhr für einen Mitarbeiter als Belastung zu sein. Also das ist extrem. Die Wirtschaft und Privatunternehmen verlangen das von ihren Mitarbeitern. Ich habe auch sehr viele Bewerber und Interviews jetzt auch geführt die letzten 2 Jahre von Interessenten oder Bewerbern, die vielleicht sogar früher aus der europäischen oder westlichen Wirtschaft kamen oder in westlichen Firmen gearbeitet haben in China. Da sehe ich eben auch, dass diese Bewerber dazu gezwungen worden ist, dieses 996. Also wer da nicht mitmacht, kommt unter die Räder. Ja, also schon ziemlich extrem. Hier wieder als europäische Firma, die natürlich auch diesem Leistungsdruck und einer ganz anderen Speed und Entscheidungsdruck gestellt sind als, sage ich jetzt mal, unsere Headquarters in Europa oder in der westlichen Welt. Aber dann doch eben ein bisschen mehr Werte und Lebensqualität bieten als Firma, als die privaten Firmen in China, die wirklich crazy unterwegs sind und Leute zu Höchstleistungen herausfordern. Ja,
es gibt da wirklich ganz, ganz systemimmanente Unterschiede, die halt auch dazu führen. Das ist natürlich einmal, glaube ich, so dieses, die zentral gesteuerten Strategiefelder, die ja auch wirklich knallhart eingehalten werden und muss man jetzt auch nicht toll finden, aber das Schöne ist, man kann sich ziemlich darauf verlassen, dass das auch gemacht wird. Also im Gegensatz, ich sage das immer wieder, ich sage es auch hier, das ist kein Koalitionsvertrag, den man einhalten kann oder nicht, sondern 5-Jahrespläne in China werden in der Regel eingehalten. Macht es halt von außen auch relativ leicht zu schauen, wo gehen die hin. Also das kann man da nachlesen und das machen die auch. Was ich so also zum Thema Erreichbarkeit eben auch ganz spannend finde, ist, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Art zu tun, wie kommuniziert wird. Auch da sind wir ja so in der Old Economy, ne? Wir schreiben gerne noch E-Mails, wir rufen mal an und wir haben Bürozeiten und sowas. China läuft halt alles über WeChat, also eine Website interessiert eigentlich keine Sau. Social-Media-Kanäle gibt es eigentlich sowieso nur den einen. Und darüber werden ja auch Kundengespräche geführt und natürlich bist du über dieses Medium immer 24/7 erreichbar, weil das ist immer an. Also das dominiert ja als Tool auch dein Leben, mit dem bestellst du dein Taxi, dein Service, der dein Auto abholt, wenn du zu viel getrunken hast, bezahlst dein Parkhaus und alles Mögliche und bist aber auch für deine Kunden 24/7 immer erreichbar. Und also das ist ja schon mal ein ganz krasser Unterschied. Was mir schon auffällt, du hast das so ein bisschen angedeutet, als europäisches Unternehmen, ja, du bist natürlich auch diesem Druck ausgesetzt, in dem Land performen zu müssen und zu wollen. Finde ich aber auch ganz cool, weil viele wollen auch wirklich performen. Aber du kannst so ein bisschen auch dein eigenes Ding machen. Und unsere Mitarbeiter, habe ich zumindest immer das Gefühl, die schätzen das schon, dass wir auch so ein bisschen europäische Kulturwerte reinbringen, auch durchaus auf Belastbarkeit der Mitarbeiter schauen und das nicht ad absurdum führen. Was mich aber trotzdem interessieren würde, weil wir auch immer so ein bisschen staunend auf China schauen und du kennst das Land jetzt ja sehr gut von innen. Was können wir uns denn da abschauen? Was täte uns denn gut?
Ja, also im großen Blick, es ist natürlich, ohne das jetzt zu werten, oder es ist natürlich schon sehr, wie soll ich sagen, konstant und stabil, wenn du politisch eine Partei hast und die alle 5 Jahre den Weg vorgibt. Also es geht ja nicht darum, die nächste Wahlperiode oder die nächste Wahl zu gewinnen oder Wählerschaft wieder zusammenzubringen, sondern es ist ja wirklich ein langfristiger Plan. Das können wir uns nicht abschauen. Also wenn es keine Revolution oder sowas gibt, ist das in Europa nicht möglich. Im Unternehmerischen, im Kleinen, was wir jetzt hier sehen oder vor allen Dingen jetzt für mich speziell nach Covid, ich war ja geschockt, wie Firmen die Zeit genutzt haben, ihre Produktion und aufzurüsten. Also das ist ja vielleicht nicht so ganz extrem, aber ich bin vor Covid praktisch fast handwerklich sehr viel manuelle Arbeit zu nach Covid. Vollautomatisierte Werke, Dark Factories, also wo nicht mal Licht brennt, weil es keine Arbeiter gibt, etc. Die haben das so effektiv hochgezogen, dass man, das bleibt einfach sprachlos. Also das allein diese Entwicklung, ob man davon können wir natürlich lernen. Also die haben im Prinzip unsere Lehrbücher von Lean Management und optimierter Shopfloor, also optimal studiert und umgesetzt und unglaublich, bleibt einem die Spucke weg. Geschwindigkeit, dieses Speed, dieses China Speed oder China Speed Square, Geschwindigkeit im Quadrat sogar, ja, ist vielleicht auch ein bisschen ein Sprichwort oder, aber es ist wenn man da die Automotive-Industrie anguckt, kann das jetzt auch nur zitieren. Also wenn praktisch wir noch an den Detailplänen sind und Projektmanagement-Tools und was muss im Teilprojekt 1, 2, 3 in 6 Monaten, 12 Monaten, 16 Monaten sein, dann haben die Chinesen schon den ersten Prototyp fertig und probieren das halt mal aus. Also es wird nicht auf das perfekte Produkt, also vielleicht auch 80% reicht aus, Pareto, sehe ich auch in unserer Industrie, in der Chemie, das allerbeste 100% Ingenieurslösung aus Mitteleuropa ist toll, ist fantastisch, aber das ist nicht das, was sie suchen. Das nicht ganz perfekte Produkt tut es auch, es ist schneller fertig und wird dann halt im Laufe des Produktlebenszyklus verbessert und optimiert. Und, so sind die halt auch unglaublich schnell und natürlich kann man auch sagen, da entstehen Fehler und passieren vielleicht auch fatale Fehler, aber auch wieder die Großzahl der erfolgreichen Projekte zeigt, dass das sicherlich etwas ist, was man genauer anschauen muss und also ohne jetzt hier unsere Perfektion und unsere Prozesse alles aufzugeben, aber mal abzugleichen, wo haben wir uns verloren oder verlaufen wir uns im Besten? Und was können wir uns anschauen und wirklich adaptieren?
Ja, ich möchte jetzt auch gar keine politische Diskussion dort vom Zaun brechen, aber gerade in der Automotive-Welt ist halt das Gewurschtle, sorry, das wir da in Europa haben, speziell jetzt Richtung E-Mobilität, ja oder doch nicht oder vielleicht, das bremst uns halt schon massiv ein. Und da ist so eine klare Zielvorgabe von oben, ja, vielleicht auch wirklich, wirklich sinnvoll, weil ich bin jetzt seit mehr als 20 Jahren in der Automotive-Welt und vor 20 Jahren hat man ja China eher belächelt als ein Land, das kopiert, das genau nachbaut, ohne genau zu wissen, was dahinter steckt. Mittlerweile ist China in vielen technologischen Bereichen in der Führung Richtung Batterie, Richtung Elektromobilität, Solarenergie, E-Commerce, viele Beispiele von Unternehmen wie BYD, Huawei, CATL, die mir da jetzt einfallen, die sind global führend. Und da stellt sich für mich schon wirklich die Frage, was können wir aus Europa heraus da auch anders machen? Ich habe zum Beispiel in meiner Zeit bei der AVL ein Team in China aufgebaut und das nannten wir damals Best Value, Best Cost Engineering, also im Wesentlichen Ingenieure, die auch zu einem sehr attraktiven Stundensatz tätig sein können. Der große Unterschied, um das ganz offen zu sagen, war aber nicht, die Kosten, sondern war sehr oft die Arbeitsmoral. Man könnte es jetzt boshaft formulieren und sagen, da gibt es halt keinen Betriebsrat. Man kann es auch sehr positiv formulieren und sagen, wenn ich da eine Aufgabe an einem Freitag weitergebe, dann wird die bis Montag erledigt, weil die Mitarbeiter einfach wirklich motiviert sind und den Drive dahinter haben. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, wir haben es auch geschafft, mit den Kollegen in China eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zu haben. Die wurden von uns sehr fair bezahlt, wirklich gut behandelt, haben immer die Möglichkeit gehabt, auch mal nach Europa zu kommen für einen gewissen Zeitraum. Und auf der anderen Seite erzählst du aber auch vom massiven Druck, den Unternehmen dann auch da auf Mitarbeiter ausüben. Nachdem du jetzt beide Seiten kennst, du bist ja quasi auch Brückenbauer zwischen den Kulturen, zwischen China und Europa. Wie siehst du diese Rolle für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also das Brückenbauer per se, genau. Also schon immer jeder Aufgabe in China auch erstmal hier Botschafter sein und China zu erklären. Also es waren ja häufig Projekte, wo praktisch dann trotz vielleicht auch langen Geschäft mit China und mit Partnern, Agenten oder sowas, eben dann wir auch den ersten Step gemacht haben in China rein und hier dann eben auch Prozesse lernen, wie gründet man die Firma mit Finanzierung, mit wie funktioniert das mit den Banken, mit Eigenkapital, mit wie funktioniert China überhaupt? Und da war ich eben sehr oft eben der Missing Link, hier das richtig zu kommunizieren, also praktisch das, was sehr direkt und sehr fordernd oder aus dem Westen kam, aus Europa, das richtig zu formulieren bei den chinesischen Mitarbeitern, dass es richtig ankommt, eben andersherum, vielleicht ist auch das Indirekte und was einem höflich vorkommt, aber dann doch eigentlich zwischen den Zeilen sehr direkt und klar ist, wenn man die Sprache versteht und eben auch die Kultur versteht, dass es auch richtig ankommt in Europa, also Sender und Empfänger. Und da das Grundrauschen irgendwo etwas zu befreien und zu lösen. Ja, ganz klar Brückenbauer, ja, in beide Richtungen.
Ja, ich glaube, es ist auch so ein Erfolgsrezept, warum das dann auch funktionieren kann. Ja, dann, die Unterschiede sind halt doch groß. Und wenn es nur die Kommunikation ist, die Art, wie gesprochen wird und so weiter. Wir würden ganz gerne ein bisschen auch so in deine persönlichen Empfindungen eintauchen. Also wir könnten natürlich jetzt stundenlang über China und Herausforderungen und das reden, was man so lernen kann. Aber uns geht es natürlich auch ganz stark um dich. Und du hast das jetzt mehrfach gesagt, was natürlich total einschneidend war in deiner Erfahrung mit China, war Covid. Sowieso einschneidend für alle, aber gerade in dieser Situation, du bist ausgereist und konntest quasi nicht wieder einreisen. Auch Ende völlig unklar, wann öffnet sich dieses Land wieder, öffnet sich es überhaupt. Und vorher hast du gesagt, dass du ein Team ausgehend von so einem Core-Team eigentlich handverlesen aufgebaut hast. Du hast darauf hingewiesen, wie wichtig dir die persönlichen Beziehungen waren, dass du zu den Leuten zum Teil heute noch Beziehungen pflegst. Also das ist ja mehr als ein reiner Job gewesen. Da steckte, glaube ich, auch einiges an Herzblut drin. Und dann hast du das Land verlassen müssen und bist nicht zurückgekommen und konntest nicht zurück. Was hat denn das mit dir persönlich gemacht? Wie hast du dich da gefühlt? Also du hast ein Team aufgebaut und hast das, ich möchte jetzt nicht sagen, im Stich lassen müssen, aber klar, du hast irgendwann entscheiden müssen relativ schnell, okay, ich kann da jetzt nicht mehr zurück und das war es jetzt für mich. So, was ist da bei dir passiert? Wie war das?
Also ich habe, wie gesagt, ich war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und konnte nicht zurück. Und für mich war das kalter Entzug. Also ich war jetzt nicht wie ein Drogenabhängiger abhängig von China, aber das hat mich einfach befeuert und inspiriert und habe da Vollgas gegeben und dann auf einmal konnte ich nicht mehr zurück. Also auch dieses langsam klar werden, dass das erstmal mittellangfristig vielleicht sogar eben nicht mehr zurückgeht. Habe dann ja versucht, erst die ersten Wochen, Monate auch mit dem Leadership von der Firma versucht, hier noch irgendwo das aufrechtzuhalten mit eben Online-Meetings. Wir haben anfangs gedacht, naja, vielleicht kann ich erstmal nach Japan gehen, von dort aus das machen. Damals ja dieser Wuhan-Husten, war ja damals nur ein chinesisches Thema, bevor es überhaupt Pandemie war. Und da hat sich dann nach und nach ja alles gezeigt, hier überall die Schotten tief gehen und ich da gestrandet bin. Also ich hatte ja noch, wie ich dann Anfang 2020 nach Deutschland kam, eine Wohnung in China, die habe ich während Chinese New Year verlassen als Tourist und alles zurückgelassen. Und wir haben dann auch versucht natürlich, dass ich zurückkomme. Dann war alles super schwierig. Ich hatte das Privileg, dass ich damals schon sehr früh eine Visa-Einladung bekam von der chinesischen Regierung. Hätte im Juni 2020 schon reisen können, aber gab ja keine Flüge. Also ich kam erst so im August 2020 dann wieder zurück mit Quarantäne und allem. Aber dann war echt schon klar, dass die beruflichen Wege woanders hingehen. Und ja, ich dann praktisch dann dort, aber dann doch Gott sei Dank die Möglichkeit hatte, mich vom Team persönlich dann zu verabschieden. War natürlich ein sehr, sehr emotionaler Moment, als es dann klar war, dass ich eben nicht mehr in der Funktion zurückkomme und auch nicht mehr in die Firma nach China zurückkomme. Es war ein sehr trauriger Abschied, es war sehr, sehr innig und emotional, aber es war dann eben für mich der Cut. Und wo ich dann eben akzeptieren musste, ich muss mich neu erfinden, neu orientieren und diese Entzugserscheinung runterschlucken und weitergehen.
Ja, klasse Erfahrung. Danke, dass du das so offen mit uns teilst und sicher auch etwas, was einen als Mensch sehr prägt. Und wahrscheinlich, was auch sehr prägend ist für dich als Führungskraft. Und das würde mich jetzt auch interessieren, ganz konkret, Marc, was ist dir als Führungskraft wichtig? Wie würdest du deinen Leadership-Stil beschreiben? Was sind da die wesentlichen Aspekte für dich?
Also erstmal auch eher, und das ist vielleicht die Asien-Kompatibilität, Harmonie und einen gewissen Konsens im Team, nicht offen, direkt oder streitbar auf Konflikt aus zu sein, sondern eben hier die Kultur zu berücksichtigen, ja eher mit ruhiger Hand als mit Faust auf dem Tisch zu führen. Ich hatte natürlich immer das Glück jetzt hier in den Projekten und in den Aufgaben, die ich hatte, dass ich immer was schaffen konnte, also was er schaffen konnte. Und also von Grund auf. Das entspricht auch wenn man diesen 360-Grad-Analyse macht, dann kommt es halt bei mir raus, also dass ich ideal irgendwo bin, wo ich was erschaffen kann. Und das konnte ich sowohl, wie ich angefangen habe in 2012 mit dem neuen Projekt hier zu lokalisieren und ein Werk aufzubauen. Und jetzt hier auch wieder, wo ich aktuellen Projekten auch neue Fertigung und Lokalisierung machen kann, auch sehr viel neues Team aufbauen kann. Das ist genau das, was mir liegt. Also vom Leadership her, alles was, wo ich strategischer Architekt sein kann, das ist das, was mich, was die Feuer, in, was die Flamme entfacht und mich begeistert und egal wie viel Arbeitsbelastung oder das auch ist, da kann ich mich richtig reinbeißen. Vielleicht auch irgendwo industrieller Diplomat. Also wir haben auch gerade eben gesprochen, eben wegen dem Brückenbauer und ich habe auch schon Botschafter gesagt, also praktisch hier sehr diplomatisch dann zwischen den Polen und verschiedenen Welten praktisch dann das Bindeglied zu sein. Jetzt aber nicht nur rein aus Diplomat, aus dem diplomatischen Dienst, sondern eben in dem industriellen Kontext, was zu erschaffen und Teams aufzubauen, die Teams dafür zu begeistern, auch irgendwo den Weg aufzuzeigen, Stakeholder zu überzeugen. Also Stakeholder sind ja eben nicht nur die Entscheider oben, irgendwelche Aufsichtsräte oder Management im Headquarter, sondern auch die Menschen, die Kollegen, die dann das hier umsetzen in China oder in Asien. Und das ist das, was mich jeden Tag happy macht. Und wenn wir einen Schritt weiterkommen, ja, fantastisch.
Sehr cool. Was wir ja versuchen mit InControl, ist ja genau das, was du jetzt gerade in den letzten paar Sätze beschrieben hast, eben Erfahrungen weiterzugeben aus den eigenen Erfahrungen zu berichten, weil das eben so wahnsinnig wertvoll ist und ich nicht die Chance habe, sowas in einem Lehrbuch nachzulesen. Und häufig sind ja Erfahrungen, die man im Laufe seiner Karriere macht, prägend. Also manches schleift sich so über die Jahre ein oder da passiert irgendwie unbewusst etwas mit einem anhand der Dinge, die so auf dem Weg liegen. Manchmal lernt man aber auch an so entscheidenden Weggabelungen. Meine Covid war sicherlich eine bei dir, aber gibt es in deiner Karriere so entscheidende Erlebnisse, wo du sagst, da habe ich speziell als Führungskraft richtig viel gelernt, da ist mir vieles klar geworden und ab dem Zeitpunkt habe ich Dinge anders gemacht, vielleicht besser als vorher?
Ich habe, glaube ich, das Glück gehabt, in verschiedenen Berufsstationen auch immer Persönlichkeiten kennenzulernen, seien es Eigentümer, Geschäftsführer, Senioritäten, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und also die mich auch wirklich fundamental geprägt haben. Also auch was Führungsstil angeht, wie ich agiere. Also da habe ich ganz stark beobachtet, gerade auch als junger Ingenieur oder junger Berufstätiger, mir das ganz genau angeschaut und viele Sachen eben auch adaptiert in mein eigenes Wirken und Tun. Also in einigen Dingen bin ich sicherlich auch da stark geprägt von Persönlichkeiten, die ich da auf meinem Lebensweg kennenlernen durfte.
Ja, finde ich super. Da kommt mir im Übrigen eine Person in den Kopf, die wir beide kennen und von der ich mir sicher bin, dass du sie genauso schätzt. Wir haben uns vor vielen Jahren mal bei einem spektakulären Lunch getroffen. Es gab unfassbar viel Essen, es gab wahnsinnig viel Alkohol und eingeladen hat Kachihara-san, der damals aus Japan kam und ein chinesisches Unternehmen geführt hat. Das ist so eine Person in meinem Lebenslauf, die ich, obwohl er in Japan gelebt hat, enorm zu schätzen weiß, weil er immer sehr stark eben um Kommunikation, um Ausgleich, um Verständnis bedacht war. Also das stimmt, Personen prägen uns ganz, ganz entscheidend.
Ja. Also Dito, also für mich ebenfalls, also sowohl in Europa ganz stark, aber auch gerade diese alten Haudegen aus gerade Japan, Indien, die mir einfach Augen geöffnet haben und Perspektiven und Levels eröffnet haben, die man so als Westler oder als wenn man nur in Europa sich aufhält, einfach nicht auf dem Weg mitbekommt. Finde ich unglaublich stark und bin da wahnsinnig dankbar, dass ich die Persönlichkeiten kennenlernen durfte. Also gerade auch beruflich und eben auch mal ein bisschen privat, ja. Und zu vielen, ich heute auch noch eine sehr starke Verbindung pflege und wenn man sich auch nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat, aber so doch so ein paar, gerade Chinese New Year oder Feiertagen oder Goldene Woche in Japan sich dann doch nochmal austauscht und auch schön sieht, dass es solchen Personen auch teilweise jetzt im Ruhestand auch noch sehr gut geht und ein happy, happy everyday Sunday haben.
Ja. Man kann von vielen Menschen sehr viel lernen. Und Marc, ich würde jetzt gern vom Lernen von Vorbildern zum Lernen von Fehlern kommen. Die berühmt-berüchtigten letzten beiden Fragen. Und ich bin mir sicher, Marc, mit deiner Erfahrung, mit deinem kulturellen Hintergrund gibt es sicher eine super spannende Story hinsichtlich deines Biggest Fails. Marc, bitte hau was raus.
Ja, ich habe, jetzt ist natürlich auch Selbstreflexion, immer auch diese Frage zu stellen, was ist dein Biggest Fail? Ich habe jetzt bis jetzt Glück gehabt, dass ich in den unternehmerischen Entscheidungen und Entscheidungen als Geschäftsführer jetzt Gott sei Dank nicht so den riesen Fail hatte. Aber wenn Fail vielleicht auch Schwäche ist oder vielleicht eine Fehlentscheidung oder was man einfach, oder was ich vermisse oder vielleicht nicht richtig gemacht habe, das ist, ich bin hier in China, aber die Sprache kann ich nur bedingt. Also ich komme im Alltag durch, aber ich bin nicht der perfekte Sinologe oder der jetzt hier Chinesisch spricht. Es gab natürlich Angebote von früh an, also auch in der Zeit, als ich in Peking Student war, Sprachkurs oder so, da hätte ich einfach weitermachen müssen. Und dass ich da jetzt das nicht auf das Niveau gebracht hat, was mich vielleicht auch jetzt von meinen Perfektionsgedanken her ruhig stellen würde. Also ich hab das bis jetzt nicht gut gemacht. Also das ist für die Rolle, die ich jetzt hier habe und auch in dem Land, wo ich bin, hätte ich das besser machen können. Aber aus Biggest Fail kann man ja auch immer lernen. Ist auch noch nicht ganz so alt und mal gucken. Also ich kann es ja immer noch angehen.
Ja, Kultur fängt sehr oft mit der Sprache an, ganz klar.
Wie schwer Absolut. Kann das sein?
Ja. Wie schwer kann das sein, ja.
Ja, genau. Vor allem die Schrift, ja. Aber es ist ja auch...
Ja.
Es ist jetzt mittlerweile mit diesen AI-Tools unfassbar, was heute alles möglich ist, wie jetzt, sage ich mal, vor 5 Jahren oder 10 Jahren. Also sprich, ich habe jetzt die Brille nicht auf, aber ich habe diese Brille probiert, wo der Text direkt auf die Linse gespiegelt wird, wenn jemand vor dir mit einer anderen Sprache spricht. Also es ist ja irre, also es ist ja Wahnsinn. Mhm. Oder diese Kopfhörer mittlerweile, irre. Ja. Ganz anderes Leben.
Ja, Gegenfrage zum Biggest Fail ist natürlich, und damit schließen wir immer, der Biggest Success. Mark Heller sitzt im Flieger im Chinese New Year, gönnt sich eine Woche Auszeit. Worauf bist du richtig stolz? Was hast du richtig gut gemacht?
Ja, also die diese Projekte, die ich miterleben durfte und auch gestalterisch machen durfte, wirklich von Grund auf, sprich jetzt ein Werk aufzubauen in Ningbo in China, wirklich von als Gründer praktisch in einem Corporate zu sein, das hatte ich jetzt wirklich ein paar Mal. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie eine Corporate-Rolle hatte und irgendwie in Funktionen oder Prozessen mich jeden Tag beschäftigen musste, sondern wirklich hier als Founder aber für eine große Firma hier was aufbauen durfte. Und das gerade im ersten Fall, die ersten 8 Jahre hier in China beruflich von der Pike auf zu planen, durchzuführen, aufzubauen, wirklich auch den Fußboden in der Produktionshalle auszusuchen, welches sind die richtigen Lokalitäten für die Social Rooms, wie muss die Kantine sein, die Büros, LAN, das ist irre, also und dann ist es auch noch erfolgreich. Also da hängt natürlich unglaubliche Innovationskraft und Know-how natürlich aus Deutschland dahinter, mit einem fantastischen Team damals. Aber dass wir dann hier so richtig den Markt auch erobert haben und also fast, Thorsten, du kennst das, es gab ja sehr viele Neuentwicklungen und neue Motorenprojekte, so die letzten 15 Jahre in Asien, vor allem in China. Und wir fast jedes Projekt da an Land gezogen haben, unglaublich befriedigend. Und also wirklich da in Flieger setzen, also zu Weihnachten musste ich auch nach Hause. Das hat die Familie in Europa auch unbedingt so gewollt. Aber da bist du richtig so zufrieden. Dann in die Weihnachtspause oder ins Chinese New Year gegangen. Und ja, also echt stolz.
Cool. Erfolg macht süchtig. Hm?
Ja. Ha. Gratulation dazu. Und also ich kann's, finde ich es fantastisch, wie du erzählst, eine Firma da von Grund auf aufzubauen, sowohl den Standort als auch die Organisation und das Ganze dann erfolgreich zu machen. Sehr coole Story und ich glaube, sehr gute Schlussworte. Lieber Marc, vielen Dank für die wirklich spannenden Einblicke. War sehr cool mit dir.
Ich hab zu danken, Peter und Thorsten. Also auch hier noch, ihr macht einen fantastischen Job, also dieses Podcast hier ins Leben zu bringen, und ich habe jetzt auch schon viele Podcasts von euch gehört, ist ja irre, dass das ja praktisch gratis ist, dass ja jede Folge ist Management und Leadership Coaching par excellence und das praktisch unentgeltlich hier ins Netz zu stellen. Also vielen Dank dafür. Ich genieße da jede Folge.
Vielen Dank für das Kompliment. Danke dir. Und bis bald in Suzhou.
Sehr gerne. Let me know. Willkommen in Suzhou, willkommen in China.
Danke dir, bis bald.
Ciao, vielen Dank, tschüss.